Es ist eine Ehre für den König zu leben und mit ihm unterwegs zu sein. Und daran sind wir alle verbunden, ob hier in Schwelm oder im Amazonas. Wir sind alle für den König da und beten ihn an. Und alles, was er erwirkt, alles, was unser Handeln zur Folge hat, an Gutem, dafür können wir ihm Ehre geben, denn er ist derjenige, der wirkt und der uns zusammenhält. In der Predigt heute geht es um drei Themen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz typisch für einen Missionsgottesdienst sind, aber ihr werdet sehen, sie haben viel mit Mission zu tun und auch ganz viel mit unserem persönlichen Leben. Ich möchte heute über drei Themen sprechen, nämlich erstens über Sünde und Schuld, über das Netz der Sünde, in dem wir uns alle befinden. Dann zweitens über den einzigen Ausweg aus diesem Netz der Sünde und Schuld, nämlich Vergebung und Versöhnung. Und drittens zum Schluss über Gottes Wirken im Hintergrund, wie er alles in seiner Hand hält und alles führt und lenkt. Wer eine Bibel zur Hand hat oder kann es aufschlagen, in 1. Mose 50, ich lese die Verse 15 bis 21 nach der Übersetzung Luthers 84. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. In unserem Text hier sind wir fast am Ende des ersten Buches der Bibel, der Genesis. Das ist in Kapitel 50 und das Buch hat 50 Kapitel. Und dieses Kapitel endet auch eine ganz lange Familiensaga, in der es im ersten Buch Mose geht, nämlich um die Familie, angefangen von Abraham, über Isaak und Jakob, bis hin zu Jakobs 12 Söhnen, unter anderem Josef. Und diese Familiensage, diese lange, die wirklich über weite Breiten dieses Buches geht, endet mit einem Akt der Versöhnung. Endet mit dieser Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Die meisten von euch kennen vermutlich die Geschichte von Josef, die über 13 Kapitel tatsächlich geht. Aber ich will sie nochmal kurz rekapitulieren, die wichtigsten Dinge, die dort passieren. Josef ist einer der 12 Söhne Jakobs, ist der zweitjüngste Sohn und der Lieblingssohn von Jakob. Das gefällt seinen Brüdern nicht und im Laufe der Zeit werden die Brüder böse und neidisch auf Josef und fassen den Plan, Josef zu verkaufen. Verkaufen ihn an Sklavenhändler, die Josef nach Ägypten bringen. Josef wird dort Sklave, erst unter Potiphar, dem Obersten der Leibwache des Pharaos, und über Lügengeschichten landet Josef letztlich dann im Gefängnis. Dort verbringt er eine lange Zeit. Und in seiner Zeit im Gefängnis deutet er zwei Träume von zwei Leuten. Der eine stirbt daraufhin, der Bäcker, und der Mundschenk kommt zurück zum Pharao, an den Hof des Pharaos. Aber Josef bleibt weiter im Gefängnis noch 2 Jahre, bis der Pharao dann diesen berühmten Traum, von dem ihr alle vermutlich schon gehört habt, hat, eben mit 7 fetten Kühen und darauf folgend 7 mageren Kühen. Und der Pharao weiß, da versteckt sich irgendeine Nachricht dahinter, aber keiner seiner Weisen vermag es, diesen Traum zu deuten. Da erinnert sich dann der Mundschenk an Josef, der ja schon im Gefängnis seinen Traum deutete. Und der Pharao ruft Josef vor sich und Josef vermag wirklich diesen Traum zu deuten und sagt dem Pharao, das ist Gott, der da spricht. Es wird nämlich 7 Jahre reiche Ernte geben und darauf folgen 7 Jahre magere Ernte und Hungersnot. Daraufhin macht der Pharao Josef zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens, zu seinem Stellvertreter. Und Josef bereitet Ägypten vor in diesen 7 fetten Jahren auf diese 7 mageren Jahre. diese Hungersnotzeit fängt an und es betrifft nicht nur Ägypten, sondern auch das ganze Gebiet rund um Ägypten, den ganzen Nahen Osten. Und so kommt es, dass die Länder rings um Ägypten, die sich nicht vorbereitet haben, nach Ägypten gehen, um Getreide zu kaufen. Unter anderem schickt dann auch Jakob 10 seiner Söhne nach Ägypten, um Getreide für seine Familie zu kaufen, damit diese nicht stirbt. 10 Söhne Jakobs kommen dann eben, das sind genau diese 10 Söhne, die auch Josef verkauft haben damals, kommen vor Josef, der jetzt der Stellvertreter des Pharaos ist, und wollen Getreide kaufen. Und Josef erkennt seine Brüder, aber seine Brüder erkennen Josef nicht. Josef verkauft ihnen dann Getreide und schickt sie zurück zu Jakob, behält aber einen seiner Brüder, den Simeon, dort und sagt, ihr müsst aber wiederkommen mit eurem jüngsten Bruder. Er hatte vorher nach der Familie gefragt. Einige Zeit später kommen dann tatsächlich die Brüder mit dem jüngsten Sohn Benjamin wieder und Josef kommt vor Josef wieder, um Getreide zu kaufen. Josef gibt ihnen wieder Getreide und jetzt macht Josef Folgendes, er testet seine Brüder auf gewisse Weise. Er versteckt seinen persönlichen silbernen Becher bei Benjamin, dem jüngsten Bruder, im Gepäck und schickt die Brüder wieder zurück mit dem Getreide. Die Brüder machen sich auf zur Rückreise und werden dann aber gefangen genommen von den Gefolgsleuten von Josef. Diese durchsuchen das Gepäck und finden diesen silbernen Becher bei Benjamin und Benjamin wird vorgeworfen, den Stellvertreter des Pharaos bestohlen zu haben. Daraufhin dürfen die 10 anderen Brüder zurückreisen, aber Benjamin soll Sklave von Josef werden. Nun, anders als die Brüder es mit Josef damals getan haben, gehen sie nicht weg und lassen Benjamin jetzt seinem Schicksal übrig, sondern bleiben und setzen sich für Benjamin ein. Das geht so weit, dass Juda sogar vor Josef tritt und Josef anbietet, behalt mich hier als dein Sklave, aber lass Benjamin doch zurückziehen zu seinem Vater. Und in dem Moment merkt Josef, wie sich seine Brüder verändert haben, wie sie nicht mehr so sind, wie sie früher mit ihm waren. Und er ist angerührt davon und gibt sich seinen Brüdern in dem Moment zu erkennen und vergibt seinen Brüdern auch diese Missetat, diese Sünde, die sie an ihm begangen haben, weil er hinter all dem Gottes Handeln sieht. Gottes Handeln, was ja letztlich dazu geführt hat, dass die Hungersnot überwunden wurde durch Josef und seine Vorbereitungen. Er schickt die Brüder daraufhin zu Jakob zurück und sagt ihnen, bringt meinen Vater mit, bringt das ganze Gefolge mit, die ganze Familie. Und sie können in Ägypten wohnen und ich werde mich um sie kümmern. Und das machen die Brüder reisen zu Jakob zurück, bringen Jakob und die ganze Sippe mit allen Gefolgschaften. Und diese darf dann in Ägypten wohnen. Josef kümmert sich um seine Familie. Und es vergehen 17 Jahre, da ist Jakob 147 Jahre alt und stirbt. Und das ist der Moment, wo jetzt die Passage anfängt, die wir gerade gelesen haben. Jakob stirbt. Und was nun? Und das ist der Moment, wo sich Josefs Brüder fragen, jetzt fehlt Jakob, dieser Familienpatriarch, der die Familie zusammengehalten hat, diese 12 Söhne. Jetzt fehlt diese Instanz. Und was passiert jetzt? Jetzt wird wahrscheinlich Josef diesen Moment, diese Gunst der Stunde nutzen und endlich an uns Rache verüben, weil jetzt nicht mehr sein Vater da ist. Deswegen kommen sie vor Josef, weil sie nicht wirklich glauben, nicht wirklich verstanden haben, dass Josef ihnen schon vergeben hat. Und in dieser Geschichte wird relativ deutlich oder deutlich dargestellt, die Brüder von Josef sind diese Täter, diejenigen, die Josef etwas angetan haben. Und Josef ist das Opfer der Taten seiner Brüder. Aber wird diese schwarz-weiße Sicht so einer ganzen Familiengeschichte, so einem System, so einem Gebilde wirklich gerecht? Wie ist das in unseren Familien? Ist das da so schwarz-weiß getrennt? Opfer, Täter. Ich möchte mit euch einen kurzen Blick hinter die Kulissen noch wagen, ein bisschen weiter zurück, was da denn passiert ist. Und da sehen wir auf der einen Seite, sehen wir natürlich ganz klar den Neid und den Hass der Brüder, der natürlich Schuld und Sünde ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch Josef genauer angucken. Der zweitjüngste Sohn, der zu Hause blieb bei seinem Vater, man mag sagen, ein bisschen Vatersöhnchen war. Die 10 älteren Brüder waren auf der Weide, waren auf dem Feld, haben auf die Schafe, auf die Herden aufgepasst. Josef blieb bei seinem Vater, bekommt Geschenke, bekam dieses prächtige Gewand von seinem Vater geschenkt und ist schon der Lieblingssohn von Jakob. Und dann geht er auch noch so weit, dass er hat zwei Träume, in denen er träumt, dass sich seine Brüder und sogar auch seine Eltern vor ihm niederwerfen werden. Und anstatt die nur für sich zu behalten, erzählt er diese Träume auch noch den Brüdern. Also ich weiß nicht, ob wir das so nachvollziehen können. Ist nicht ganz so der politisch kluge Schachzug, dann sozusagen auch als Angeber noch darzustellen und den Brüdern, die eh schon irgendwie benachteiligt sind, zu sagen, so, hey, ich habe einen Traum gehabt, ihr werdet alle noch vor mir niederfallen. Trug nicht wirklich zum Wohlwollen der Brüder bei. Und darüber hinaus, wenn man genau nachliest, merkt man auch, über Josef steht geschrieben, dass er seinem Vater immer berichtete, was seine Brüder taten. Also man will vielleicht sagen, er war so eine Art Petze. Er war der Bruder, der sozusagen seinem Vater noch verriet, was die Brüder alles angestellt haben. Und da sieht man, Josef hat auch gewisse Verhaltensweisen gehabt. Aber woher kam das? Er war ja auch der Lieblingssohn von Jakob. Warum war er der Lieblingssohn von Jakob? Und dann sieht man noch mehr in diesem ganzen Familiensystem. Denn Josef war der erste Sohn von Rahel. Und Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Rahel war die Frau, die Jakob ursprünglich heiraten wollte, als er noch keine Frauen hatte. Jakob, letztlich hatte er Söhne mit ihr, 4 Frauen, mit Lea, mit Rahel und den 2 Mägden jeweils von den Frauen. Und damals, als er Rahel heiraten wollte, hat ihn sein Onkel Laban getäuscht. Er dachte bei der Hochzeit, er heiratet Rahel, und dann, als er sozusagen den Schleier gehoben hat, muss er feststellen, es war nicht Rahel, sondern es war ihre ältere Schwester Lea. Und dann sehen wir weiter, Jakob wurde ganz ähnlich getäuscht von seinem Onkel, wie Jakob vorher seinen eigenen Vater Isaak getäuscht hatte und sich den Segen, der eigentlich seinem Bruder Esau zustand, auch durch eine Täuschung ergattert hat. Also wir sehen in dieser ganzen Familiensage, in diesem Geflecht, in diesem System, sehen wir eine ganze Menge Taten und Konsequenzen, die alle letztlich zu Resultaten führen. Und Josef und seine Brüder sind Teil dieser Familienkonstellation. Beide sind Täter und Opfer zugleich, in unterschiedlichen Schattierungen. Und sie sind alle verstrickt in diesem Netz der Sünde und Schuld, worin die ganze Familie steckt, auch schon seit Generationen. Wir können fragen, in welchen Systemen und Konstellationen stecken wir fest? Wo sind wir Opfer? Wo sind wir Täter? Wer ist schuld? Ist es bei den Sachen, die wir machen? Sind es unsere Eltern und Erziehung? Ist es unsere Familie, unsere Freunde, Kollegen? Ist es die Gesellschaft? Oder ist es vielleicht unser Erbgut? Oder sind es eigene Entscheidungen und Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben? Und wir können auch fragen, wie ist das bei den Kulina im Amazonas? Dort gibt es unglaublich viele große und komplexe Familiensysteme. Und innerhalb der Familien und zwischen den Familien gibt es ganz viel Unrecht, Gewalt und Beschuldigungen. Dort sind, ihr habt es in dem Clip kurz schon gesehen, Mord, Gewalt, Suizid, Alkoholmissbrauch, das gehört zum Alltag. Und wer ist schuld an diesen Verbrechen aneinander, innerhalb und zwischen den Familien? Wer ist Opfer und Täter darin? Sind es die einzelnen Persönlichkeiten, die einzelnen Kulina, die diese Sachen machen, weil sie eben diesen Charakter haben? Oder sind es kulturelle Konzepte wie Blutrache innerhalb der Kultur oder religiöse Vorstellungen aus dem Schamanismus, aus dem Animismus? Oder ist es die politische und soziale Diskriminierung, die zu solchen Taten führt? Ist es vielleicht die Sozialhilfe, die sie bekommen und die erst ermöglicht, dass sie Alkohol in diesen Mengen kaufen können? Oder sind vielleicht die Kautschuksammler schuld, die damals das Territorium der Kulina da reingingen, um Kautschuk zu sammeln und die ganze Kultur und die Welt sich der Kulina auch ein bisschen durcheinander gebracht haben, das traditionelle Leben aufgemischt haben. Alle Menschen letztlich, ob Josef und seine Brüder, ob wir hier in Schwelm oder ob die Kulina im Amazonas, wir alle sind gefangen und verworren in einem Netz aus Sünde und Schuld. Und wir sind alle Opfer und Täter in unterschiedlichen Schattierungen und je nach Situation. Josefs Brüder haben in dem Teil, den wir gelesen haben, haben ihre eigene Schuld erkannt. Sie haben festgestellt, was sie an Schuld, was sie an Sünde auf sich geladen haben, was sie falsch gemacht haben. Und man sieht es im hebräischen Text, da benutzen sie 3 unterschiedliche starke Wörter für Schuld. Sie sagen also nicht nur einmal, Josef, wir sind an dir schuldig geworden, sondern sie benutzen 3 Wörter, unterschiedliche. Wir sind schuldig geworden, wir haben dir Böses getan, wir haben Unrecht an dir begangen und stellen damit diesen ganzen Umfang ihrer Schuld dar. Und daran merkt man einfach auch, wie bewusst sie das jetzt wahrgenommen haben. Und auf der anderen Seite merkt Josef, wie sich seine Brüder verändert haben und kann ihnen vergeben, obwohl ihm so viel Unrecht getan hat. Und in diesen Worten, die Josef an seine Brüder richtet, ist auch wieder interessant, im Hebräischen benutzt er dort den gleichen Ausdruck, wie Gott später benutzt gegenüber seinem Volk Israel. Als Israel in der babylonischen Gefangenschaft ist, benutzt Gott den gleichen Ausdruck, um sein Volk zu trösten und seinem Volk bewusst zu machen, dass er ihnen vergeben hat und dass er sich um sie kümmern wird. Diese Familienversöhnung dient uns also auch ein Stück als Symbol für die Versöhnung Gottes. Und wenn wir uns die Bibel insgesamt anschauen, dann merken wir ja auch, die Bibel ist die Versöhnungsgeschichte von Gott durch Christus mit uns Menschen und mit seiner Welt. Gott ist der Urheber von Versöhnung und Vergebung. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, 19 bis 20, da schreibt Paulus: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott ist der Urheber von Vergebung und Versöhnung. Und ist es nicht so auch in unserem eigenen Leben? Erst durch das Erkennen der eigenen Schuld und das Erleben der Vergebung, die wir durch Gott erfahren, das ermöglicht uns, dass wir gnädig mit anderen sind, dass wir anderen vergeben können. So wie uns vergeben wurde durch Gott, so sind wir auch angehalten, anderen zu vergeben. Wo habe ich in meinem Leben von Gott Vergebung erfahren? Wie hat mich das verändert? Wo bin ich angehalten, anderen zu vergeben, die an mir Unrecht begangen haben? Oder wo verfolgt mich Schuld und wo bin ich angehalten, meine Schuld einzugestehen und zu den anderen zu gehen, denen ich Unrecht getan habe und um Vergebung zu bitten? In welchen Beziehungen wünsche ich mir Versöhnung? Vergebung und Versöhnung ist auch ein Riesenthema in unserer Arbeit mit den Kulina. Ihr müsst euch vorstellen, dass es in der Sprache Kulina kein äquivalentes Wort zur Vergebung gibt, was auch ein Stück über die Kultur und über die Tradition der Kulina aussagt. Und natürlich auch eine gewisse Herausforderung birgt, jetzt in solch einer Sprache dieses Konzept von Versöhnung und Vergebung Gottes zu erklären und den Menschen bewusst zu machen, was das heißt. Andererseits ist das Konzept der Blutrache tief verwurzelt bei den Kulina. Es gibt das Kulina-Wort Manako, das bedeutet so viel wie Tausch, kann im positiven Sinne sein, ein Gegenstand gegen einen anderen tauschen, aber es bedeutet auch, eine Tat muss durch eine gleichwertige Tat beantwortet werden. Oder man kann auch sagen, Zahn um Zahn, beziehungsweise Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, stirbt jemand, muss ein anderer dafür sterben. Und bei den Kulina gibt es keinen natürlichen Tod. Das heißt, stirbt jemand, ist irgendwer dafür schuld und irgendjemand muss dafür sterben. Und man sieht, wenn immer jemand für einen anderen sterben muss, ja, einer stirbt, dafür muss dann der Nächste sterben, weil der gestorben ist, muss der Nächste sterben und weil der gestorben ist, muss der Nächste sterben, befindet man sich so in so einem Kreislauf der Blutrache, im Kreislauf des Tauschens, des Sterbens. Und der Einzige, der diesen Kreislauf durchbrechen kann, ist Gott. Er kann aus dem Netz dieser Sünde befreien, durch Vergebung und durch Versöhnung. Und seit kurzem fangen wir an zu sehen im Bildungszentrum Marina Haar, wie sich auch bei den Kulina etwas tut. Manche Kulina bringen jetzt seit neuestem Täter zur Polizei. Das war jetzt wirklich erst die letzten 2 Monate, bevor wir hier hingekommen sind, wo sie angefangen haben, Täter zur Polizei zu bringen, anstatt Selbstjustiz durchzuführen. Nicht in allen Fällen, aber in ein paar. Wir hatten den Fall, dass ein Mann, das war der Sohn einer ermordeten Frau, der kam zu uns ins Bildungszentrum und bat darum, dass er die Nacht bei uns verbringen durfte, weil er als Selbstschutz, weil er Angst hatte, dass wenn er nicht bei uns ist, dass er dann eine Rachetat vollbringt. Und um sich selbst sozusagen davor zu schützen, kam er zu uns. Und eine ganz markante Begebenheit hat auch unsere Kollegin Indici erlebt. Die hat eine Zeit lang in einem Dorf gelebt und dort wurde ihr Cousin ermordet. Ja, und kulturell müsste sie dann als Familienmitglied vor Ort den Racheakt vollbringen an der Familie des Täters, der ihren Cousin ermordet hat. Der Vater von dem Täter schrieb aber einen Brief an sie und bat sie darum, keine Rache durchzuführen, was kulturell also entgegen aller kulturellen Verhaltensweisen geht. Aber Adichie antwortete dann und sagte, nein, ich werde mich nicht rächen. Gott allein ist der Richter. Und in dem Moment hat sie durch Gottes Wirken diesen Kreislauf gebrochen in diesem Dorf. Und wurde in diesem Dorf auch zum Zeugnis für Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Versöhnung. Und das Vertrauen der Familie dann auch in Adichie ist so weit gewachsen, dass die Schwester des Täters später bei uns im Bildungszentrum dann auch Schülerin wurde. Was in dem Sinne markant ist oder bemerkenswert ist, weil in dem Moment, wo diese Schwester des Täters, die auch potenzieller sozusagen Racheopfer ist, ja, also man muss sich nicht am Täter rächen, sondern man kann auch ein Familienmitglied dafür umbringen. Also ist sie auch gefährdet. Und in dem Moment, wo sie aus ihrem Familienkreis, aus ihrem Dorf rausgeht und zu uns zum Bildungszentrum geht, wo Adichie und wo auch andere aus ihrer Familie arbeiten, begibt sie sich konkret in Gefahr kulturell. Ähnlich wie vielleicht die Brüder von Josef das empfanden, als Jakob als Schützeninstanz auf einmal weg war und sie jetzt in den Händen von Josef waren. Ja, so war die Schwester in den Händen von Adichie. Aber das Vertrauen der Familie war größer als die Angst. Und das ist ein Riesenzeugnis dort. Ein Riesenzeugnis für die Veränderung, die Gott bewirken kann, durch Versöhnung und Vergebung. Und auch Josef durchbrach mit Gottes Hilfe diesen Kreislauf der Rache und Sünde in seiner Familie. Und in einem Teil seiner versöhnenden Worte an seine Brüder spricht er ein ganz weiteres zentrales Thema an, was eigentlich so gewissermaßen der Titel der ganzen Josefsgeschichte sein könnte. Ich lese nochmal den Vers 20 vor, den ersten Teil. Da sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Man könnte das auch so zusammenfassen, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Die Brüder wollten Josef entsorgen, wollten ihn verkaufen, wollten ihn töten erst. Und Josefs Leben war über Jahre hinweg in Ägypten hart. Er kam ja dann auch noch ins Gefängnis, nicht nur Sklave, sondern auch Gefangener. Und er hat unglaublich viel Unrecht erlebt. Aber Gott in seiner Größe und Weisheit, der ja schon alles vorausgesehen hat, hat diese ganzen Geschehnisse benutzt und genutzt, um Menschenmengen vor dem Hungerstod zu retten. Nicht nur in Ägypten, auch die ganze Umgebung und nicht zuletzt sein eigenes Volk, nämlich Jakob und seine Söhne und Nachkommen, die ja dann das Volk Israel bilden. Gott hat stets alles unter Kontrolle. Er hält alles in seiner Hand und hat über alles das letzte Wort. Er kann vermeintlich Böses in Gutes verwandeln, so wie es Josef erlebt hat. Und unserem sündigen und trotzigen Verhalten zum Trotz kann Gott immer noch Gutes daraus erwirken, wenn er möchte. Er kann Segen entstehen lassen. Er erwirkt letztlich im Hintergrund, egal was passiert, seinen guten, perfekten Plan. Ist das nicht ein unglaublicher Trost auch für uns? Gott hat seinen Plan und er nutzt uns und er nutzt das, was wir an Gutem vollbringen. Aber auch wenn wir versagen, auch wenn wir Schuld auf uns laden, Gottes Plan geht immer noch in Erfüllung. Gott weiß, was er tut im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob manche von euch die Comedy-Serie Stromberg, die war ja vor Jahren mal ganz groß, kennen. Da sagte der Hauptcharakter Stromberg, sagt oft, das Leben ist kein Ponyhof. Und so ist es auch. Unser Leben ist kein Ponyhof, weder hier in Schwelm in Deutschland, noch bei Josef und seinen Brüdern, noch im Amazonas. Das Leben ist kein Ponyhof. Nicht alles ist gut und perfekt. Wir alle haben schon schlechte Sachen erlebt. Uns allen wurde schon Schuld angetan. Wir alle haben auch schon Schuld begangen. Aber wir haben die Gewissheit, dass Gott über allem die Kontrolle bewahrt. Manches verstehen wir, wenn überhaupt, vielleicht erst im Nachhinein. Aber Gott sieht immer das Große und Ganze. Er weiß alles. Und sein guter Plan mit uns und der Welt gerät nicht ins Wanken, egal was passiert. Im Herbst 2019 hat das Bildungszentrum Marinaha seine Arbeit aufgenommen. Und wir haben mit dem ersten Semester begonnen, mit 30 Schülern. Der Plan war gewesen, dass wir jugendliche Kulina aufnehmen, ihnen eine Basis in Bildung geben und auch Bibelgeschichten mit ihnen machen, die ihnen die Liebe Gottes weitergeben und somit eine Brücke zwischen den Kulina, zwischen dem Dorfleben und der Stadt und der brasilianischen Bevölkerung bilden. Und wir hatten ein total segenreiches und intensives erstes Semester, tolle Resultate oder sagen wir so, tolle Entwicklungen bei den Schülern, wirklich bemerkenswert, hat uns alle überrascht. Und wir haben das zweite Semester geplant. Dazwischen sind die Schüler in ihre Dörfer gegangen und das zweite Semester war für Anfang März 2020 geplant. Und dann kam Corona. Wir hatten geplant, aber das Semester war nicht mehr möglich. Die Schüler durften nicht mehr zu uns kommen. Dorfreisen wurden von staatlicher Seite verboten. Das heißt, wir durften auch nicht mehr in die Dörfer reisen, um dort unsere Schüler zu sehen und ihre Familien. Wir mussten zusehen, wie viele unserer Schüler, die sich während diesem ersten Semester total positiv entwickelt haben, wie die ganz schnell begannen, wieder abzustürzen. Sie sind zurück in den Alkohol gegangen. Viele wurden verheiratet durch Zwangsehen. Einige haben Suizidversuche begangen. Einer hat sich mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen zum Beispiel. Es gab körperliche Gewaltandrohungen. Eine unserer Schülerinnen ist mal zu uns gerannt gekommen, weil eine Horde von Männern mit Macheten hinter ihr her war, um sie zu töten aus Rache. Und wir konnten nichts tun. Und zwar durch die Pandemie waren uns die Hände gebunden. Und das war schrecklich. Das war schrecklich für das ganze Team, zu sehen, wie es unseren Schülern geht und einfach nichts machen zu können. Aber Gott ist gut und Gott ist allwissend und allmächtig. Und er hat während diesen 2 Jahren Pandemie, seitdem jetzt, so viel Gutes entstehen lassen, wie wir vorher es nie für möglich gehalten hätten. Wir hätten so viel gar nicht hätten planen können von unserer Seite aus. In dieser Zeit, wo uns gewissermaßen die Hände gebunden waren, es sind ganz viele alternative Arbeitszweige im Bildungszentrum Marienhai entstanden. Und diese Arbeitszweige haben das Volk der Kulina letztlich viel umfangreicher erreicht. Es haben sich in der Zeit haben sich Netzwerke gebildet zwischen Organisationen, also zum Beispiel Missionsorganisationen, zwischen Behörden, staatlichen Behörden auch. Es fanden ganz viele soziale Hilfaktionen für die Kulina statt. Das Bildungszentrum Marienhai ist in dieser Zeit wirklich von nur einem Bildungszentrum für Jugendliche Kulina zu einer allgemeinen Anlaufstelle für die Kulina der Region geworden. Das heißt, die Dörfer aus unserem Landkreis, die Kulina, wenn sie kommen mit allen Anliegen zu uns, von der Geburt bis zum Tod. In der Zeit haben wir Christa Groth kennengelernt. Unser Team durfte mitwirken bei der letzten Revision vom Neuen Testament und das Neue Testament auf Kulina ist jahrzehntelanger Arbeit endlich erschienen im letzten Jahr. Und im letzten Jahr, daraufhin im Herbst, durften wir auch eine Audioaufnahme von dem Neuen Testament bei uns durchführen, in Kooperation mit anderen Organisationen, was eine tolle Arbeit war. Man muss dazu sagen, die meisten Kuliner sind Analphabeten, das heißt, die Audioaufnahme ist dann auch nochmal ein großer Schatz für die Kuliner. Und wir befinden uns momentan in der Situation, dass total viele Kuliner offen sind für das Wort Gottes. Sie merken, sie haben keine Perspektiven, sie sind unzufrieden mit ihrem Leben, sie wollen mehr und sie sind interessiert daran, mehr von Gott zu hören, laden uns ein, möchten Gemeinden in ihren Dörfern. Und als Beispiel haben wir eine ganz besondere Entwicklung auch erleben dürfen in den letzten Monaten. Wir hatten im Juni letzten Jahres haben wir einen Kurs gemacht zusammen mit dem Blauen Kreuz über Alkoholabhängigkeit und über Selbsthilfegruppen und hatten dazu Kulina eingeladen. Und es haben tatsächlich, das war eine Woche und es haben 15 Kulina daran teilgenommen, unter anderem auch ein paar ehemalige Schüler von uns. Und daraufhin ist in einem Dorf eine Selbsthilfegruppe entstanden, aus Eigeninitiation, und zwar unter der Leitung von einer unserer ehemaligen Schülerinnen. Das war in dem Sinne auch bemerkenswert für uns, weil diese Schülerin eine der ersten war, die nach dem Semester zurück in den Alkohol gefallen ist und die sich eine ganze Zeit lang vor uns versteckt hat aus Scham für das, dass sie jetzt wieder Alkohol trinkt und missbraucht. Also sie hat diese Gruppe initiiert und die haben sich regelmäßig mehrfach die Woche getroffen, haben sich gegenseitig Bibelgeschichten erzählt, haben zusammen die Lieder gesungen, die sie kennengelernt haben bei uns im Bildungszentrum und haben sich so versucht, gegenseitig zu unterstützen, vom Alkohol fernzubleiben. Sie haben uns dann irgendwann darum gebeten, Gottesdienste mit ihnen durchzuführen und so haben wir regelmäßig mit ihnen auch Gottesdienste gefeiert, bis zu dem Punkt dann, wo sie, wir hatten das Thema gar nicht mit ihnen, aber wo sie von sich aus auf einmal, völlig überraschend für uns, zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir möchten getauft werden. Und das hat uns riesig gefreut. Wir haben dann einen Taufkurs auch durchgeführt, 4 Tage lang, wo einige Kuliner daran teilgenommen haben. Und infolgedessen sich 7 Kuliner haben taufen lassen nach dem Taufkurs. Und es waren die ersten Kuliner aus der Region, die sich haben taufen lassen. Das war im November letzten Jahres, also kurz bevor wir nach Deutschland gekommen sind. Und das ist einfach eine tolle Sache, eine tolle Entwicklung zu sehen, dass Gott so viel bewirkt, obwohl alles so komplett anders gelaufen ist, als wir es eigentlich gedacht und geplant haben. Gott ist gut und Gott hat einen wunderbaren Plan. Und in der Zeit, wir mussten viel Leid und viele Herausforderungen durchleben, aber Gott hat alles irgendwie zum Guten geführt. Und jetzt können wir einfach hier stehen und staunen darüber, wie Gott gewirkt hat und was er alles genutzt hat und gemacht hat, was völlig außerhalb unserer Kontrolle war, wenn man so sagen möchte. Gott ist gut. Also, wir haben heute Morgen über drei Themen gesprochen. Wir haben gesprochen über dieses Gefangensein in dem Netz aus Sünde und Schuld. Darüber, dass wir alle schon Unrecht erfahren haben, alle auch schon Unrecht begangen haben und alle letztlich Opfer und Täter sind in unterschiedlichen Schattierungen, je nach Situation. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir alle abhängig sind von der Vergebung und Versöhnung Gottes und auch dazu angehalten sind, anderen zu vergeben. Und diese Versöhnung und Vergebung ist der einzige Ausweg aus diesem Netz, aus der Schuld und Sünde, in der wir uns alle befinden. Und nicht zuletzt hat hinter all dem Gott immer das letzte Wort. Und über allem, was wir an Gutem und Schlechten erleben, und alles, über alles, was an Gutem und Schlechten in dieser Welt passiert, über allem behält Gott die Kontrolle. Er erwirkt seinen guten Plan und kann trotz unseres Versagens immer noch Gutes auch bewirken und Segen für andere entstehen lassen. Gott ist der Dirigent unseres Lebens und auch unserer Mission. Amen. Dann bete ich noch mit uns. Herr, unser Vater, wir stehen hier vor dir und danken dir. Danken dir für dein Handeln, für deine Größe, für deine Allmächtigkeit, für deine Allwissenheit. Danken dir, dass du so groß bist und trotz deiner Größe uns Menschen geschaffen hast, uns zu dir gerufen hast, Beziehung mit uns leben möchtest, uns so sehr lieb hast. Danke, dass du uns ein Beispiel in Christus, in deinem Handeln bist für Versöhnung und Vergebung. Danke, dass du dieses Wort unter uns aufgerichtet hast und dass wir dadurch die Vergebung unserer Schuld erleben dürfen und auch fähig werden, im Erlebnis deiner Gnade anderen gegenüber gnädig zu sein und anderen zu vergeben. Danke, dass wir so auch lernen können, gesunde Beziehungen zu leben, zu dir und miteinander. Danke für all dein Wirken, danke für dein Handeln in unserem Leben, an uns, in unseren Herzen, in unserem Verstand. Danke für dein Handeln hier in Schwelm, in der Gemeinde, in allen Menschen, die hier wohnen, in jedem, der hier Mitglied der Gemeinde ist. Danke auch für dein Handeln in der Mission, in all den Ländern dieser Erde, in all den Gemeinden, die entstehen, auch bei den Kuliner, in der tollen Entwicklung, die gerade geschieht. Danke für all die Kuliner, deren Herzen du öffnest, die mehr von dir wissen möchten. Danke für die, die sich schon haben taufen lassen und die weiter Interesse haben und die einfach auch schon deine Stimme gehört haben. Danke, dass du uns alle und deine Welt in deiner Hand hältst, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass du letztlich das letzte Wort hast. Danke für dieses befreiende Erleben und für diesen Frieden, den wir auch daran haben dürfen. Und so bitte ich dich auch, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist, dass du jeden Einzelnen von uns in deiner Hand hältst, uns Frieden schenkst, uns Gewissheit unserer Vergebung schenkst und uns auch dazu fähig machst, anderen zu vergeben und Vergebung zu leben. Danke für deine Gegenwart und bitte sei du bei jedem Einzelnen jetzt auch heute in diesem Tag.